95%, der KMU-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Informationen für kleine und mittelständige Unternehmen. Heute Ihr Gastgeber, Guido Reusch. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 97% KMU, dem Podcast für KMUs. Heute habe ich Carlos Pavancho zu Gast, seines Zeichens Interim Manager und Spezialist für den KMU-Einkauf. Ein spannendes Thema und ich begrüße Carlos und lass uns mal loslegen. Wo sind die Probleme beim Einkauf, Carlos?
Hola Guido, danke. Du, im Einkauf gibt es eine Menge Probleme, am meisten im Mittelstand. Was passiert dort? Ha, die sind aufgebläht, ja. Prozesse sind aufgebläht. Viele Einkaufsabteilungen werden eigentlich gar nicht richtig genutzt, ja. Die werden einfach nur zur Bestellerauslösung.
Carlos, in einem Vorgespräch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, in einem Vorgespräch hattest du mir gesagt, bei den KMU-Einkäufern fehlen die Basics. Ja, aber lesen und schreiben können ja nun alle. Welche Basics sind denn damit gemeint?
Ob das die KMU-Einkäufer sind oder insgesamt die KMU selbst, das heißt die Person, die sie da hinsetzen, denn ein Einkäufer weiß die Basics, weiß, wie man verhandeln muss etc. Aber die Personen, die man reinsetzt, sind Sachbearbeiter oft, die dann dementsprechend als Einkäufer fungieren sollen. Frei nach dem Sinne, du kaufst bei Amazon ein, du bist Einkäufer. Da wäre ich natürlich immer ganz nervös bei solchen Sachen. Die Basics sind ganz klar und deutlich, wie suche ich einen Lieferanten aus? Ich muss einen Benchmark machen können. Ich muss dementsprechend auch schauen können, welcher Lieferant zu uns passt. Ja, das heißt, das sind so für mich die Basics für den Einkäufer, damit die auch zukunftssicher auftreten können. Für den Einkäufer. Aber die Tools, die er hat, das ist noch viel schlimmer. Ja, das heißt, wenn wir da beispielsweise bei den Tools reingehen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen von den KMUs, von den Unternehmen, da wird's mir ganz bange. Denn es gibt eigentlich gar nicht keine Tools. Sie arbeiten sehr oft noch mit Excel-Tabellen. Ja, da, wo sie dann dementsprechend Sachen eingeben. Oder ERP-Systeme, die sie gar nicht nutzen. Wo sie einfach alles nur in Ordnern einsetzen, anstatt Digitales zu machen. Es ist einfach nur alles aufgebläht.
Gut, jetzt wirst du von einem Unternehmen als Interimsmanager oder als Experte für Einkauf gerufen. Du bringst die entsprechenden Tools mit. Du verbannst alles, was mit Excel zu tun hat und schulst jetzt die Mitarbeiter, ERP-Systeme besser zu nutzen und hauptsächlich erstmal besser kennenzulernen. Oder wie darf ich mir deine Tätigkeit für ein KMU vorstellen?
Ich muss da eine kleine Korrektur machen. Verbannen Excel würde ich erstmal nicht machen. Dass sehr viel mehr in ERP-Systemen gearbeitet wird, das ist das A und O. Denn die Datenbasis, das ist nämlich das wichtigste Gut des Unternehmens. Daraus kannst du nämlich die ganzen Daten rausziehen, beziehungsweise KPIs rausziehen. Wenn ich da reingehe, ist ganz klar und deutlich, ich schaue mir an, wie sind die Prozesse? Sind die automatisiert, sind die noch sehr händisch, beispielsweise BAMFen. Ich sage einfach mal was ganz Einfaches, Bedarfsanforderungen heißen BAMFen. Ja, das heißt, wenn der Bedarfsanforderung in der Produktion etwas bestellt, ist teilweise noch so, dass sie Zettel ausfüllen. Diese Zettel, dass er guckt Kataloge an, er schreibt es auf Zettel, diese Zettel gehen zum Vorgesetzten, so guckt sie das Ganze nochmal und das zeigt das Ganze nochmal und dann geht es zum Einkauf und der Einkauf muss das nochmal überprüfen. Das heißt, für die eine kleine Bestellung brauchen die teilweise Stunden. Und das geht nicht, weil normalerweise, das kann man innerhalb von ein paar Minuten alles hinkriegen, wenn man es automatisiert oder digitalisiert. Das sind beispielsweise von den Prozessen. Oder im Bereich der Bestellungen, dass alle Abteilungen einfach mal was bestellen wollen. Ja, das heißt dieses Maverick Buying, das heißt dieses Fast Food fürs Unternehmen. Ja? Es sieht schnell aus, ist teuer und es ist ungesund fürs Unternehmen. Und das ist es nämlich, was man dann noch reingucken muss und sagt, das sind die Prozesse, da müssen wir rangehen. Ja, das sind die Basics, wo man reingehen muss. Und damit dann der Einkäufer genügend Zeit hat für das Wichtigste. Und zwar das Wichtigste ist für mich ganz klar und deutlich, Strategien aufzustellen. Gucken, wie können wir dieses Unternehmen am besten so aufstellen, dass es risikoarm ist.
Wie viele Unternehmen, kleine Unternehmen, arbeiten denn immer noch nach Einkaufspreisen? Ich sage das jetzt ganz bewusst so, und nicht nach Cost of Ownership. Sehen also irgendetwas Günstiges und kalkulieren gar nicht, was am Ende die tatsächlichen Kosten sind, inklusive, also die Frachtwege sind ja noch das Leichteste, aber die personelle Zeit, die benötigt wird für die Verwaltungswege, so wie du beschrieben hast. Wie viele von den Unternehmen sind da noch auf dem Holzweg?
Ein Großteil. Leider Gottes, der TCO, Total Cost of Ownership, der wird meistens gar nicht beachtet. In größeren Unternehmen sieht man dann auch, dass sie einfach nur auf die Preise rangehen. Ja, das heißt, dieses Einkaufspreise, und die vergleichen sie, Ex-Works mit Ex-Works. Aber ob der jetzt gleich um die Ecke sitzt, der Lieferant als Beispiel, der einen geringeren Transportpreise, geringeres Risiko hast, du kannst schneller hingehen, oder beispielsweise in Ungarn, ja. Das heißt, bedeutet dementsprechend, du kannst da nicht mal so kurz mal rüberfahren. Natürlich haben wir heutzutage mit Teams etc. noch die Möglichkeit, schnell mal Lösungen zu finden. Aber das TCO schauen sich gar nicht so an. Im TCO gehört ja auch das Risiko mit rein. Das heißt, wie oft müssen wir da runtergehen? Wie ist da denn aufgebaut der Lieferant? Was hatten wir in der Vergangenheit an Reklamationen? Und das sind ja auch die Kosten, die mit reingerechnet werden. Das machen aber die Unternehmen nicht. Das ist das Riesenproblem, weil sie es nicht im Überblick haben darüber.
Das ist aber dann deine Aufgabe. Du erstellst dann eine Strategie, einmal diese Kosten zu erfassen, eine Lieferantenqualifizierung vorzunehmen. Aber dann haben dich ja einige Leute im Unternehmen auch mal so richtig lieb, wenn du mit diesen Ideen kommst, die sie eigentlich seit 20 Jahren ganz anders machen.
Ja, das haben wir schon immer so gemacht, weil wir es überall finden. Leider Gottes, ja, da wird mir immer ganz schlecht. Das haben wir aber schon immer so gemacht. Ja, richtig. Ein Brötchen haben wir ja auch vor 20 Jahren 15 Pfennig gekostet als Beispiel, ne? Ja, und da muss man natürlich mitgehen und die überzeugen. Du kannst natürlich nicht mit dem 5 Kilo Feinjustierer rangehen und sagen, so, wir machen das jetzt. Das kannst du nicht machen. Du musst sie mitnehmen. Du musst sie überzeugen von denen, was wir dort verändern wollen. Die Vorteile darstellen. Ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt aber immer genügend Menschen noch, die dann dementsprechend sagen, das haben wir schon immer so gemacht oder das wollen wir gar nicht so. Ja, das gibt es leider immer. Aber du hast recht. Manche mögen mich dann. Sehr doll.
Sehr doll. Ja, kann ich verstehen. Du hast ja, du unterscheidest dich, glaube ich, aber von einem spanischen Kollegen, der mal ganz oben bei VW aufgeräumt hat. ich glaube, das Beispiel kennt jeder.
Ich hab dich lieb.
Und der aber letztendlich zwar den Einkauf geregelt hat, aber damit auch extreme Probleme geschaffen hat. Das ist nicht deine Linie, oder?
Du meinst Ignacio Lopez. Ignacio Lopez hat einiges bewirkt im Einkauf. Ignacio Lopez hat den Einkauf schon auf einen anderen Level gehoben. Ja, das heißt, er hat sehr viel falsch gemacht, aber auch einiges richtig, was man natürlich dementsprechend heutzutage auch durchzieht, wie beispielsweise Null-Fehler-Toleranz bei Produktion, also Null-Fehler-Ausschuss. Das ist, wo man dann den Lieferanten mit ins Boot nimmt, den Partner mit ins Boot nimmt. Aber du hast recht, es ist nicht meine Linie, den zu drücken. Das heißt, ein Lieferant, ich nenne es lieber Partner, weil das ist mehr auf Augenhöhe, ja, Guido, ein Partner muss zu dem Unternehmen passen und das Unternehmen muss zu dem Partner passen. Ja, das heißt, wo man dementsprechend auch miteinander Ideen rausfindet, wie man und miteinander auch die Kosten reduzieren kann, wo man dementsprechend auch in schwierigen Zeiten dementsprechend auch gegenseitig hilft. Beispielsweise, wir haben höhere Produktions, ein anderer Lieferant ausgefallen, der unterstützt sich dabei, als Beispiel. Ja, das ist ein Partner. Ja, ich unterscheide mich da extrem.
Okay, was würdest du niemals tun, was Lopez gemacht hat?
Was ich niemals tun würde, was Lopez gemacht hat, das ist eine gute Frage, Guido. Ja, das ist, was ich nicht machen würde, ist beispielsweise auszunutzen die Situation, dass der Partner bzw. der Lieferant abhängig ist. Diese Abhängigkeit darf ich nicht erstmal zulassen. Eine Abhängigkeit ist egal, auf welche Seite es ist, ob beim Lieferanten oder beim Kunden, ist tödlich für eine Partnerschaft. Und diese Partnerschaft, das heißt, weil man früher oder später versehentlich oder gewusst oder gewillt, wie bei Ignacio Lopez, dementsprechend auch ausnutzen würde. ja, für seinen Vorteil. Das ist beispielsweise so eine Geschichte, die ich umgehe, weil ich nämlich diese Abhängigkeit, dieses Risiko, das ist ein Risikomanagement, muss man doch auch dazu sagen, sich bewusst sein muss, auch gegenüber dem Lieferanten, dem Partner. Denn ein Partner, der mehr als 50% mit dir Umsatz macht, man sagt sogar mehr als 30 beispielsweise, mehr mit dir Umsatz macht, ist ein hohes Risiko.
Okay, wie kann ich das vermeiden, dieses Risiko einzugehen? Resiliente Lieferketten, das heißt, ich habe alles bei meinen Artikeln, die ich benötige, doppelt belegt. Ich habe also identische Lieferquellen oder Ersatzlieferquellen, wo ich dann 70-30 aufteile. Wie mache ich das?
Ja, eine Second Source ist natürlich immer ganz, ganz gut aufzubauen, weil man dann als Unternehmen schon nicht so abhängig ist von dem Partner beziehungsweise von den Lieferanten. Das ist auch meine Strategie. Das heißt, diese Flamingo-Strategie, auf einem Bein zu stehen, ja, nur mit einem Lieferanten, das ist nicht mein Ding. Ich stehe lieber wie ein Bär da, bob, mit zwei Beinen, und dann stehe ich auch feste. Ja, das ist eins der der Möglichkeiten, die man hat, um dieses Risiko zu minimieren. Aber auch zu schauen, wie sieht's denn da eigentlich aus im Bereich von dem Partner, den Lieferanten. Denn du kannst ihn ja nicht voll 110% auslasten, weil du dann schon automatisch weißt, der kriegt es gar nicht hin. Deswegen ist es so ganz gut, dass wir da, wie du schon sagst, eine Second Source mit aufbaust. 70, 30, 40, 60. Man muss immer gucken, wie man das macht. Und dann hat man eine, ja, so ein Durchschnitt vom Preis her. Das ist aber auch ganz gut im asiatischen, europäischen Bereich, kann man das auch mit gut machen.
Jetzt hat der Partner mich 10 Jahre lang exklusiv beliefert und jetzt komme ich hin und sage immer, wir reduzieren das jetzt ein bisschen und gehen noch zu einem zweiten, weil wenn wir nochmal, wir möchten unser Ausfallrisiko etwas reduzieren. Auch das stößt ja auf extreme Gegenliebe bei dem Altpartner. Wie kann ich das handeln? Wie kann ich meinem Altpartner trotzdem Sicherheit geben, dass ich ihn nicht vor die Tür setzen will, sondern dass das auch gut für ihn ist?
Das ist eine, da gibt's keine generelle Lösung für. Es gibt auch keinen Lösungsvorschlag für alles. Da muss man individuell reingehen. Ich weiß ja nicht, wie sieht's beim Partner aus? Hat er genügend andere Aufträge, ja, dass er dementsprechend das mit abfedern kann? Und da haben wir denn die Möglichkeit, andere Produkte noch dazu zu geben, ja, als Beispiel. Das heißt, dieses eine fahren wir runter, um das Risiko für uns zu minimieren. Aber wir können dann beispielsweise ein anderes Produkt mit reinnehmen, aber auch Hälfte, Hälfte oder 70, 30 mit einem anderen Partner zusammen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt keine Lösung dafür, wo du sagst, so, das ist die Nonplusultra-Lösung. Ist es nicht. Kann ich dir nicht geben, weil ich da, das ist individuell zu sehen, zu betrachten.
Gut, anderes Thema. Wir haben drei große Schlagwörter momentan in der Wirtschaft, eben auch bei den KMUs: Digitalisierung, Transformation und KI. Spielt das im Einkauf eine maßgebliche Rolle?
Eine große Rolle. Eine große Rolle. Digitalisierung ist, durch Digitalisierung verschaffst du dir mehr Freiraum für wichtige Sachen. Strategisches Aufbauen, eine Strategie aufbauen für das Unternehmen, resilienter werden, allem drum und dran. Das hast du nicht, wenn du die ganze Zeit nur mit aufgeblähten Prozessen arbeitest. Ja, du arbeitest ja nur ab, du agierst nur. Digitalisierung verschafft dir dadurch mehr Luft. Die Transformation des Einkaufs ist ganz wichtig, weil man dementsprechend, Transformation bedeutet ja nicht nur im Bereich der Prozesse, sondern auch vom Mitdenken. Mitdenken, das heißt, wie kriegt man diese Person dann so hin transformieren, dass sie auch das für ein Unternehmen, auch unternehmerische Denken hat, etc. Ja, das ist auch ganz wichtig. Kommunikation im Betrieb, dass der Einkauf auch proaktiver mit rangeht in den Kommunikation, in den Meetings, dass er eher ins Boot reingenommen wird. Das ist alles eine Transformation, wo der Einkauf mit einbezogen wird. Und die AI, ganz ehrlich, werden wir uns nicht mehr wegdenken können. AI ist ein großes Werkzeug, was ich auch jeden Tag nutze, die mir sehr viel Arbeit mit abnimmt. Und AI wird noch stärker werden, noch viel stärker, dass wir dementsprechend auch Verträge beziehungsweise Vertragsverhandlungen schon vorab mit Risiken allen drum und dran schon vorab bekommen als Information, wo dann der Einkäufer drüber schauen kann und sagt ja, okay, passt, passt, passt oder ah, da stimmt was nicht als Beispiel. Und damit geht er dann in die Verhandlung rein. AI kann dir sehr viele Lieferanten mitsuchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber man darf es nur als Tool aktuell sehen. Es ist nicht, dass der Einkauf damit ausgelöscht wird. Das wird es nicht sein. Oder ersetzt wird.
Also
da fehlt viel zu viel die Erfahrung.
Wahrscheinlich noch nicht.
Ja. Ich sehe es aber noch schwer, weil immer noch sehr schwer. Vielleicht bin ich auch, will ich das auch nicht sehen. Das kann ich dir gar nicht so sagen. Kann auch möglich sein, dass ich mich dagegen sträube. Aber die Erfahrung des Menschen von der Vergangenheit, die kann dir keiner nehmen. Das Bauchgefühl hat die KI nicht. Ja, die sehen nur Fakten, Fakten, Fakten.
Ja,
es kann hilfreich sein. Es kann hilfreich sein. Ja, ich, wie schon gesagt, ich sehe es immer noch als gutes Tool, sehr gute Werkzeuge.
Ja, basierend auf dem, was wir momentan haben und in der Entwicklung, die das genommen hat in den letzten 5 Jahren, wenn das so weitergeht, könnte das ja durchaus nochmal spannend werden. Aber da werden wir uns dann zur gegebenen Zeit drüber unterhalten. Was mich aber auch interessiert, in den letzten 5 Jahren haben wir extrem viele Sonderfälle erlebt, so wie man sagt, so schwarze Schwäne, die niemand auf dem Schirm hatte. Ja, also angefangen von dem Containerunglück da im Suezkanal über die Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer beziehungsweise Corona. In der Straße von Hormus. Wir hatten Corona. Wir haben jetzt ein mittleres Problem mit den Amerikanern oder vielleicht nicht mit den Amerikanern, aber mit deren Präsidenten und seinem Vorgehen. Und das ist ja eine große Verunsicherung insgesamt. Spürst du da einen Trend, der zurückgeht nach Europa, um sich solchen Angelegenheiten wie Amerika, wie lange Frachtwege, komplexe, teure Frachtwege zu entziehen? Also ein Resourcing statt ein Outsourcing?
Ein großer Trend ist vorhanden. Ja, ein sehr großer auch bei größeren Unternehmen. Und ich bin voll dabei. Ich bin seit 2016 Verfechter von Europa, denn in Europa unter uns hast du die Möglichkeit, 80% oder vielleicht sogar noch mehr als 80% von dem, was du benötigst, abzudecken. Kostenneutral oder kostengünstig. Wieso? Sagst du, ach, wir sind aber teurer hier. Ja, es kann gut möglich sein. Aber wenn du vergleichst Ex-Works, Ex-Works-Preise, dann sind wir vielleicht teurer. Aber wenn du den TCO dir anschaust, Total Cost of Ownership, dann liegen wir wieder verdammt gut dabei in der Europa. Und wir haben sehr gute Lieferanten in Europa, ist egal in welchem Bereich. Da muss man natürlich gucken. Es gibt aber auch Produkte, die du in Europa nicht mehr kaufen kannst, weil wir da den Anschluss, beziehungsweise wir haben das Know-how abgegeben, wie beispielsweise Motorbau. Ja, das heißt Guss etc. Das wird alles mal in Asien viel günstiger gestellt, ob es jetzt ein Motorrad ist etc. Da haben wir in Europa nicht mehr viel Möglichkeiten. Ja, das ist wirklich schwierig. Aber dass es wieder zurückgeht, ja, das ist es so. Denn ich hatte jetzt Ende letzten Jahres ein Projekt mit einer separaten Agentur noch zusätzlich dabei. Das heißt, ich wurde reingeholt mit einem Partner und noch eine andere Agentur und die wollten immer nur Asien, Asien, Asien. Und wir schüttelten einfach nur den Kopf die ganze Zeit. Und das war nämlich genau das, was wir hinbekommen haben. Wir haben gegenüber Asien und teilweise auch Portugal haben wir in Deutschland sehr gute Preise hinbekommen. Sehr gute Preise. Und das muss man natürlich dementsprechend auch gucken. Die Nähe ist wichtig. Die Nähe ist wichtig, um Lösungen zu suchen. Aber du musst natürlich auch gucken, wie kriege ich das hin, dass ich resilienter werde in Bereich von Preisen beispielsweise, ja, dass die Preise dementsprechend auch ziemlich stabil bleiben. Was du vorhin gesagt hast, ist gerade mit Corona, Suezkanal, der Krieg beispielsweise in Ukraine, Israel und so weiter und so fort. Das Ganze hat uns gezeigt, dass wir so viele Variablen gar nicht unter Kontrolle haben. Die Kontrolle beispielsweise im Bereich der Frachtkosten, die teilweise um das Fünffache gestiegen sind. Ja, das musst du natürlich auch wieder auf die Preise aufschlagen. Größere Unternehmen sagen, das ist eine andere Kostenstelle. Das sehe ich aber ein bisschen anders. Gerade im Mittelstand kannst du das nicht einfach an eine Kostenstelle, das ist der Preis, das heißt der Preis, den du hast für das Teil. Ja. Es ist schwierig, es ist wirklich sehr schwierig, aber ich kann nur dazu sagen, schaut euch in Europa gerne um, da kann ich nur auch gerne unterstützend tätig sein. Wir haben viele Möglichkeiten, wir haben sehr viele Möglichkeiten.
Wir haben jetzt bei unserer beider Aufzählungen zum Teil es doppelt erwähnt, aber einen Krieg haben wir vergessen. Ein Krieg, den die KMUs auszufechten haben. Lieferketten, Sorgfaltspflichten, Gesetz in Europa. Ich weiß, es ist eins deiner absoluten Lieblingsthemen. Wir kriegen jetzt ja nochmal eine Änderung. Ist denn das gut, dieses Gesetz? Wird es besser durch die Änderung? Und ist es nachvollziehbar für KMUs?
Das ist so ein Thema, so ein Trigger-Thema, wo mir gleich auch die Ader schon wieder wächst hier. Ja, das heißt, wir machen uns das Leben eigentlich viel zu schwer teilweise. Ja, es ist gut, dass wir auch Risiken mit abdecken können. Finde ich sehr gut. Ja, das hat schon seine Vor- und Nachteile. Bloß es ist nicht richtig durchdacht. Gerade die KMUs haben durch die Komplexität haben sie einen höheren Umsetzungsaufwand. Ja, die kriegen das gar nicht so. Ein größeres Unternehmen haben dementsprechend Abteilungen, die sich damit befassen können. Aber mittlerer Mittelstand müssen dafür extra Leute noch mit einstellen. Es gibt eine digitale Lösung, ja, gibt es, die aber erstmal nicht bekannt sind, vielleicht gar nicht so richtig ausgereift sind aber Insellösungen zum Teil. Ja, das heißt, man muss separat noch mal was dazu holen. Ob es das Richtige ist, muss jeder selber. Und es ist teuer, muss man auch dazu sagen. Das wird gut bezahlt. Des Weiteren ist ja auch, dass es ist nicht so klar mit dieses Lieferkettenschutzgesetz. Ja, es gibt dementsprechend auch Begriffe, wie beispielsweise, jetzt muss ich nochmal nachlesen, angemessene Maßnahmen, vertretbare Risiken oder vorhersehbar. Sowas steht da drin. Ganz ehrlich, unter uns, das sind keine definierten Sachen, die sind auslegbar. Auslegbar, das heißt, es gibt keine Checkliste, wo man sagen kann, das und das muss ich haben, so und so sieht's aus, damit die auf Nummer sicher sind. Der Vorteil ist, du kannst natürlich ein bisschen auslegen, aber der Gegenüber kann es genauso, der dich prüft, genauso auslegen. Und dann bist du irgendwann vielleicht, ich will es mal so sagen, im Arsch gekniffen. Ganz klar und deutlich. Ja, das ist nicht so einfach, nicht ein bisschen. Da wünsche ich mir eigentlich mehr höhere Transparenz. Ob es besser wird, ich hoffe es. Ich hoffe es, aber der Nachteil ist noch zusätzlich gegenüber hier, was wir haben, gegenüber ausländischen Firmen, die das nicht so streng haben oder überhaupt nicht, dass wir im Wettbewerb Nachteil haben werden. Wir werden sehen, wie es noch kommen wird.
Das spielt natürlich dem Resourcing ein bisschen in die Karten, weil ich kann meine Lieferanten innerhalb Europas auf dieses Gesetz eventuell besser trimmen, als ich das in Vietnam kann. Und ich möchte jetzt keinem Vietnamesen dazu nahe treten. Es ist nur ein Beispiel. Ja, es ist einfach ein anderer Kulturkreis. Es ist weiter weg. Es ist eine andere Zeitzone. Es ist ein anderes Verständnis,
yep.
Was ich da habe. Aber das spielt dir doch eigentlich in die Karten, Unternehmen zu helfen, ihre Lieferanten zurück nach Europa zu bekommen, oder?
Richtig, ganz genau. Das ist es nämlich, dass wir auch viel transparenter arbeiten können hier in Europa. Auch jetzt Südeuropa ist, beispielsweise in Spanien, Portugal, Italien oder beispielsweise in Osteuropa, aber auch, wie schon mal, Mitteleuropa. Das dürfen wir nicht übersehen. Wir haben die Möglichkeiten. Und da kann ich nur zu sagen, guckt, macht die Augen auf. Und wenn ihr Hilfe braucht, hier ist der Spanier.
Ja, ich denke, gerade die kleineren Unternehmen, die keine eigenen Abteilungen dazu haben, wie du gerade gesagt hast, die werden da auf dein Spezialwissen sicherlich gerne mal zurückgreifen. Carlos, was haben wir vergessen beim Einkauf? Was habe ich dich nicht gefragt, wo du dich schon die ganze Zeit wunderst und sagst, warum fragt er mich das eigentlich nicht?
Ach du, wenn ihr so Einkauf geht, müssten wir ja jetzt noch ungefähr 2-3 Stunden reden und dann sind wir immer noch nicht ganz fertig. Ich bin ehrlich zu dir. Was hast du nicht gefragt?
Dann habe ich in der ersten Runde erstmal alles richtig gemacht und
das ist ja ein Kennenlernen und so, dass wir erstmal den Einkauf ein bisschen anschneiden unter uns, Guido. Der Einkauf ist noch viel mehr. Das heißt, der Einkauf wird teilweise im Unternehmen ja nur so gesehen als Auslöser. Als Auslöser von Bestellung, der beschafft schon was. Aber der Einkauf kann noch viel mehr. Das heißt, da ist Innovationskraft ist da drin. Der Einkauf kann als Sparringpartner dienen. Der Einkauf kann Ideen mitgeben. Und das muss aber die KMU bzw. der Mittelstand muss das klar sein. Der Einkauf ist nicht nur Chefsache. Der Einkauf ist ganz klar und deutlich jemand, der da sitzt, strategisch aufbaut mit dem Chef zusammen. Und das müsste ihnen klar werden, denn jeder Euro, den du sparst, geht sofort ins EBIT rein. Und dafür, das heißt, wenn du 100 Euro einsparst, musst du dafür, um das wieder im Sales reinzuholen, musst ein Vielfaches verkaufen.
Ja, das das unterstreiche ich dreimal, ja, und das hat ja auch in unseren ersten Gesprächen, komme aus der Produktion und dann haben wir gesagt, die Sales-Typen, die nerven, die wollen immer nur verkaufen, wenn nichts produziert wird, dann können die sowieso nichts verkaufen, also Produktion ist ja viel wichtiger als Verkauf eigentlich und du hast dann gesagt, pass mal auf, mein Freund, wenn du nicht gescheit einkaufst, kannst du nicht gescheit produzieren und dann kommt hinten gar nichts raus. Also der Einzige, ich bin hier der Kreuzkönig auf der Hand. Ja. Und das andere sind also, das geht dann runter bis Pik 7. Und das finde ich sehr gut, dass du uns heute mal vermittelt hast, wie wichtig der Einkauf ist. Und ich glaube, man hat auch gemerkt, dass du Leidenschaft für dieses Thema entwickelst. Vielleicht belassen wir es nicht dabei und können uns da irgendwann nochmal im Detail drüber unterhalten. Heute sind wir im Zeitfenster, glaube ich, ganz gut angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Carlos, für das nette Gespräch. Und nett ist jetzt nicht die kleine Schwester.
Ich wollte gerade sagen, du.
Nein. Ich fand's jetzt wirklich gut. Und möchte aber zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, dass wir den nächsten Podcast in etwa 3 Wochen haben, die nächste Folge des Podcasts. Dann werde ich nicht der Gastgeber sein, sondern dann wird Markus Niebudek der Gastgeber sein, weil das Thema wird sich um Fördermittel drehen. Und da darf ich dann dem Markus mal Rede und Antwort stehen. Ich muss da die Seite wechseln. Freue ich mich auch drauf. Mal gucken, ob ich das halbwegs genauso hinkriege wie als Gastgeber. Aber heute, Carlos, dir herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Guido. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war 97% der KMU-Podcast mit Guido Reusch. Für weitere Folgen der Podcast-Reihe abonniert unseren Kanal. Habt ihr Anregungen, Anmerkungen oder wollt ihr selber mal zu Gast im Podcast sein? Schreibt uns unter guidoreusch@gmail.com.